für die Einleitung. Das ist ja, ich glaube, es gibt nichts Besseres als eine Fachfrau für die Gesundheit, die uns eine Liebe erklären kann. Vielleicht auch Arzt, aber meine Erfahrung ist, dass Arzt meistens nicht so gut im Erklären sind wie Pflegepersonal. Aber genau, es geht um die Liebe. Das ist ja unsere Jahresphase. Ihr alle seid der eine Leib von Christus. Und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Genau, vorher vielleicht noch ein bisschen Hinweis. Ich bin ein bisschen krank und vielleicht muss ich eine kleine Schnitzpause machen. Ich tue euch aber dann vorwarnen und vor allem, dass der Lukas da so das Mikrofon abstellt. Genau. Ich bin aber nicht nur krank gewesen, sondern, oder die letzten Wochen, sondern ich bin auch in der Ferien gewesen. Und ich bin 2 Wochen in Sardinien gewesen. Und so hat das meistens ausgesehen. Und wir haben dort so eine, oder Nadine und ich, meine Frau und ich, wir haben vor einem Jahr haben wir eine Idee gehabt, hey, komm, wir machen Ferien und wir laden einfach alle ein, wo wir das Gefühl haben, die könnten auch noch Lust drauf haben. Und wir haben dann wirklich so quasi in Sardinien etwas gebucht gehabt und dann haben wir ganz viele Familien, Freunde von uns haben geschrieben, hey, wir sind dort, dann und dann, kommen doch auch. Und also wir laden euch ein, mitzukommen, also auf eigene Kosten, aber kommt einfach mit. Genau. Und es hat dann auch funktioniert, wir sind mit 5 anderen Familien sind wir zusammen in der Ferien gewesen. Und das ist so ein bisschen mein Einstieg und ich komme wieder zu dem zurück. Also so sind wir auch schon beim Thema, zweimal gesagt, Evangelisation, ich habe es dann noch ein bisschen umgeändert, einladen. Also wie laden wir eigentlich auch Menschen ein, zu dem Lieb oder Teil von dem Lieb zu sein? Genau. Und der Paulus, der schreibt das ja im 1. Korintherbrief, ihr seht auch dort, und er schreibt das in erster Linie an die Korinther natürlich, aber er meint damit eben auch andere Gemeinden und er meint konkret mit alle, wo Jesus nachfolgen. Und er erklärt das Bild dann noch ein bisschen weiter. Also er schreibt in dem ganzen Kapitel 12 schreibt er über den Lieb und was das genau bedeutet. Und dass eben Jesus Christus das Haupt ist von dem Lieb, der Kopf, der wichtigste und zentrale Part. Und alle Jesus-Nachfolger, Nachfolgerinnen, zu denen wir uns hoffentlich auch zählen, gehören zu dem Lieb. Und der Lieb hat eben verschiedene sogenannte Glieder. Und eben, das kennt ihr, also wir haben es jetzt von den Salmen gehört, aber wir können auch einfach in den Spiegel daheim schauen. Jeder hat einen Körper oder jeder Lieb hat verschiedene Glieder. Und das bedeutet, dass jede einzigartig ist und eine eigene Funktion hat. Wir alle sind auch verschieden und wir brauchen einander. Das haben wir auch schön gehört bei dem Bild, das Salome gebraucht hat. Oder auch mit dem, eben, was sie aus ihrer Lehre weiss. Ein Organ kann nicht einfach für sich funktionieren, sondern es braucht die anderen Organe. Dann erst ist es ein Lieb. Wir brauchen auch einander. Wir brauchen einander als Gegenüber. Erst dann sind wir ein Lieb. Sind wir eine Gemeinde. Sind wir Nachfolger von Jesus. Und eben genau das macht der Paulus an dieser Stelle deutlich im 1. Korinther 12. Aber das ist jetzt eigentlich irgendwie, das haben wir wahrscheinlich auch schon mal gehört. Also die meisten von euch haben das vielleicht schon mal irgendwie gehört. Das Bild ist auch ein sehr bekanntes Bild. Eben die Gemeinde Christi als Lieb. Und wir sind irgendwie Glieder davon. Das ist eine der bekanntesten Stellen wahrscheinlich in der Bibel. Aber es geht jetzt wieder darum, was bedeutet es denn eigentlich, so eine Liebe zu sein? Was unterscheidet uns vom Fußballverein, vom Blockflötenquartett oder von der Clique oder weiß ich was? Und das werden wir eigentlich wie in der nächsten Woche zusammen anschauen. Wir werden das Jahresthema gegen Ende vom Jahr nochmal so richtig eigentlich unter die Lupe nehmen und nochmal genau anschauen, was heisst eigentlich jetzt ein Lieb zu sein? Und ich glaube eben, im ersten Teil, glaube ich, geht es um etwas ganz Wichtiges, es geht um das Einladen. Weil der Lieb, der ist nicht irgendwie exklusiv, der ist nicht für eine bestimmte Anzahl Leute, er ist nicht abgeschlossen, er ist nicht fertig, sondern er ist eigentlich gerade dazu gemacht, noch grösser zu werden. Und da ist jetzt das Bild vom menschlichen Lieb ein bisschen, ist dann wieder schon wieder ein bisschen zu klein, weil der menschliche Körper ist eigentlich im Mutterleib schon ist eigentlich fertig und das kommt dann auf die Welt, das Kind. Und es ist eigentlich schon mega lang, ist schon fertig, es hat schon alles, was es braucht zum Leben. Aber der Leib, von dem der Paulus redet, ist eben ein Leib, der eigentlich dazu gemacht ist, noch grösser zu wachsen, noch grösser zu werden. Vielleicht kennt ihr auch das Spiel. Also die Eltern unter uns haben vielleicht noch so einen Nokia 5210 gehabt. Wer hat alles einen Nokia 5210 gehabt? Das legendäre Nachteil, das unzerstörbar ist. Ich habe wirklich irgendwie vor etwa, ich glaube, 5 Jahren oder so, oder ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, habe ich ein Nokia 5210. Ich hatte das irgendwie Kano, so als Ersatzgerät. Also das ist ja eigentlich eine Illusion, dass man das noch hat. Aber ich hatte das neue gehabt. Und habe gedacht, ja komm, jetzt muss ich es mal nicht sagen, ich brauche das eh nicht mehr. Ich habe es dann angestellt und der Akku ist immer noch irgendwie 3/4 voll. So, genau. Das sind die Zeiten gesehen, wo man irgendwie das Nattel 3 Wochen gebraucht hat und dann haben wir es aufladen. Und eins von diesen Spielen dort drauf ist Snake gesehen. Das hat zuerst so ausgesehen und dann ist es ein bisschen weiterentwickelt worden und dann ist es noch ein bisschen fancier geworden. Jetzt habe ich das falsche Knöpfe gedrückt. Dann hat sogar noch so ein bisschen Grafik-Updates bekommen. Genau, und dann konnte ich stundenlang so die Schlange so rumschicken. Es war echt mega simpel, die Schlange musste einfach immer so ein Pixel essen. Und dann ist sie ein Pixel grösser geworden, oder ein Pixel länger geworden. Und irgendwann ist die Schlange so lang geworden, dass du eigentlich nur noch dass du den halben Bildschirm gefüllt hast mit deiner Schlange, aber du hast natürlich nicht dich selber auffressen. Genau, aber eigentlich, was ich damit sagen würde, dort ist es darum gegangen, zu wachsen. Die Schlange hat immer grösser werden. Und so ist es auch mit dem Leib von Christus. Es ist gemacht zum Wachsen. Aber ja, wir sind jetzt keine bösen Schlangen, die ich hier verschlinge. Und wir haben auch kein Platzproblem, das ist eigentlich auch schön. Sondern wir sind dazu berufen, Menschen einzuladen, mit uns mitzukommen, mit uns gemeinsam den Jesus zu suchen, ihm eben nachzufolgen, vielleicht auch zu stolpern, zu scheitern, wieder aufzustehen und es besser zu machen. Aber bleiben wir mal bei dem Einladen. Und zwar lesen wir von dem in der Bibel. An ganz vielen Stellen lesen wir eigentlich von dem. Also wir lesen immer wieder davon, dass Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, hey, geht raus, bringt die gute Nachricht, heilt Kranke, macht dies und das. Und aber erzählen den Leuten, hey, Gott ist gut, das Himmelreich ist nachgekommen. Und ganz speziell auch gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, nachdem er auferstanden ist und seinen Jüngern nochmal begegnet ist. Und bevor er dann in den Himmel aufgegangen ist, gibt er seinen Jüngern nochmal ganz explizit den Auftrag, hey, geht raus in die Welt. Und wir lesen das eigentlich bei allen Evangelien überall ein bisschen anders oder mit einem anderen Fokus. Also beim Markus, beim Lukas, beim Matthäus. Beim Johannes nicht, der endet mit der anderen Geschichte. Aber, und wir lesen auch davon in der Apostelgeschichte. Am Anfang von diesen Berichten über den Paulus und über die Verbreitung vom Evangelium lesen wir Folgendes. Als Jesus wieder. Ich lese es noch schnell da. Ist die Bibel vor? Ich sehe es ein bisschen besser. Geht ein bisschen länger. So. In Apostelgeschichte 1. Die Apostelgeschichte ist eigentlich wie über den Bericht über den Paulus zum Beispiel, aber auch über die Verbreitung von dieser guten Nachricht im ganzen Mittelmeerraum. Da lesen wir ganz viele Geschichten, wie das passiert ist. Wir lesen jetzt dort eben in Apostelgeschichte 1. Vers 4 bis 11. Jesus ist dort eben noch mit seinen Jüngern unterwegs, nach seiner Auferstehung und erzählt ihnen noch Verschiedenes. Und dann steht, als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein. Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm hersahen, standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Genau. Jetzt testen wir das mal mit der Schnitzpause. Vielen Dank, es hat funktioniert, sehr gut. Genau, also wir lesen hier, wie Jesus ihnen eigentlich zuerst sagt, hey, gönnt oder bleibt in Jerusalem, bleibt dort und wartet auf den Geist. Und dann wird etwas passieren. Und lustig, in Vers 6 denken sie dann gerade wieder, oh ja, er bringt wieder die Herrschaft von Gott in Israel, also er verjagt die Römer dann aus dem Land und wir können wieder unser Land haben. Und Jesus sagt dann, ja, nein, die Zeit ist noch nicht gekommen, ihr müsst noch darauf warten und ihr müsst es eigentlich gar nicht wissen, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann sagt er eigentlich, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und der Geist wird euch eben die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, also wirklich ganz dort, wo sie sind, in ihrer Umgebung, dort, wo sie gewohnt sind, wo sie gelebt haben oder zumindest in der Stadt, wo sie sehr gut kennt haben, weil sie immer wieder dorthin pilgert sind. In ganz Judäa, also in dem ganzen Umland, in Samarien, das ist dann ein bisschen weiter weg von Jerusalem im Norden und bis ans äußerste Ende der Erde. Also das ist der Auftrag, wo Jesus seinen Jüngern gibt. Genau. Und dann wird er eben emporgehoben. Das ist dann Auffahrt. Und dann lesen wir im zweiten Kapitel, lesen wir dann eben von dem Herabkommen, von dem Heiligen Geist, das ist dann Pfingsten. Und plötzlich reden alle in Sprachen und alle verstehen sich aber auch. Und der Petrus und die anderen Jünger, die fangen dann an zu predigen und an zu verkündigen. Und dann fängt das eigentlich an, was da steht. Das Evangelium, die gute Nachricht wird verkündigt. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa und dann eben in der ganzen Welt. Genau, was hat das jetzt mit uns zu tun? Und wieso hat das etwas mit uns zu tun? Und vielleicht denkst du jetzt, Evangelisation, ich weiß ja eigentlich, ich sollte ja irgendwie das Evangelium verkündigen, ich weiß ja, ich sollte irgendwie Leute einladen, in SOS, in Gottesdienst oder in Hauskreis, Kleingruppe, was auch immer. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie in der freien Straße ansteht und vor der Verpredigen und ich hau auch nicht irgendwelche Leute an und erzähle ihnen einfach random, dass Jesus sie liebt oder so. Vielleicht geht es ein bisschen so und ich verrate euch etwas, ich bin auch nicht so der Typ. Und ich finde es wirklich auch immer wieder sehr peinlich und manchmal auch wirklich schräg und sogar ein bisschen kontraproduktiv, gewisse Evangelisationen, die so laufen. Und ich habe wirklich auch ganz viele Freunde, die nicht gläubig sind und bei so Menschen dann wieder so ein mega mühsames Bild von Christen haben, wo ich dann wie das Gefühl habe, das ist mega mühsam jetzt zu erklären, dass das irgendwie schon auch meine Brüder und Schwestern sind, dass die das Gleiche glauben, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Und gleichzeitig bewundere ich Leute eigentlich, so Leute insgeheim, weil es ihnen einfach so ein bisschen egal ist, auch was andere Leute über sie denken und sie einfach anstehen und Jesus verkündigen. Genau, also ihr seht, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, vielleicht geht es euch auch ein bisschen so. Aber ich kritisiere wirklich bei so Einsätzen gewisse Sachen oder auch Aussagen oder auch Methoden. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass das auch bei manchen Menschen vielleicht eher der Laden runtergeht, statt dass sie offen werden. Ich denke nämlich ein bisschen auch an so Greenpeace, Leute, die in der Stadt stehen und die Leute anhauen. Und ich kenne niemanden, der sagt, oh, ich habe wieder ein mega schönes Gespräch gehabt mit so einem Typ oder so einer Frau, die irgendwie mir einen Hilfsweg antreiben. Und es ist wirklich so, weil eigentlich ist es eine gute Sache, offensichtlich. Oder meistens ist es eine gute Sache, für was die Leute stehen und für was die Leute Werbung machen. Aber es nervt mich einfach, wie sie mich anhauen und mich einfach nicht in Ruhe lassen. Und manchmal geht es mir auch so mit Evangelisation oder mit so Strassen-Evangelisation. Aber ich würde auch sagen, es gibt auch Leute, die so zum Glauben gekommen sind. Und ich finde, es gibt eben nicht so gute Strassen-Evangelisation, aber es gibt auch grandiose und super kreative Sachen. Und ich habe, glaube ich, schon beides mal mitgemacht und erlebt. Und es ist eigentlich immer auch eine gute persönliche Erfahrung, muss ich sagen. Auch wenn es eine schlechte Erfahrung ist, meldet sie trotzdem. Es ist trotzdem eine gute Erfahrung. Auf jeden Fall, ich glaube, auch euch geht es ein bisschen so, dass ihr vielleicht bei Evangelisation oder bei Einladen, darum habe ich es eben Einladen genannt, nicht Evangelisation, weil ihr gerade so denkt, oh nein, ist draußen ein Stoßeinsatz. Und ihr denkt vielleicht, oh nein, das ist gar nichts für mich. Aber ich glaube, es geht uns alle etwas an. Es ist für uns alle ein Thema. Weil Jesus hat uns allen irgendwo durch den Auftrag gegeben, die gute Nachricht zu verkündigen. Aber ich möchte euch ein paar Gedanken dazu jetzt konkret mitgeben. Und zwar das Erste. Ich finde es mega wichtig, dass andere Menschen nicht irgendwie Missionsobjekt, Projekt sind, wo irgendwie jedes Mittel okay ist, wo ich um alles in der Welt muss überzeugen. Und ich finde es mega wichtig, es soll immer die Liebe sein für meine Mitmenschen, die mich antreibt. Also wenn ich irgendwie merke, ich mache das nur, damit ich irgendwie coole Geschichten erzählen kann oder sogar damit ich Wunder erleben kann, ich glaube, das ist nicht die richtige Motivation. Und wenn du merkst, du hast keine Liebe für Menschen um dich herum, dann geh mal mit Gott ins Gespräch. Sitz mal neben an und lass dich berühren von dieser Liebe von Gott für jeden einzelnen von diesen Menschen. Ich erlebe das immer wieder, dass Gott mir so einen Moment schenkt, wo ich einfach irgendwie da sitze oder da stand oder um mich herum schaue und ich denke, wow, jede einzelne, die da durchläuft, hat Gott so unglaublich gern. Das ist so eine grosse Liebe. Und das ist das, was mir soll antreiben, um auch meinen Glauben zu teilen, um Menschen zu ihm zu führen. Wo gibt es vielleicht Menschen in deinem Umfeld, wo du die Liebe spürst, wo Gott dir zeigt, hey, da oder die möchte ich beschenken. Und ich weiß, manchmal sind die engsten Freunde oder die eigene Familie ist eigentlich das Schwierigste. Dort über Glauben zu reden, kostet mir immer sehr viel. Und ich will nichts falsch machen, nichts falsch sagen. Und ich habe vielleicht auch am meisten Angst vor einem Beziehungsabbruch. Aber ich glaube auch, das sind die Menschen, die mir Gott eigentlich am meisten ans Herz legt und mir den grössten Auftrag gibt. Das ist quasi mein Jerusalem, mein Umfeld, dort, wo ich eh drin bin, dort, wo ich mich drin bewege, das, was mir bekannt ist. Dort darf ich und soll ich Gott verkündigen. Und schließlich, noch zu dem Punkt, ist es Gott, der Herzen berührt, nicht ich. Ich kann auch alles falsch machen in so Gesprächen und Gott kann trotzdem Gutes daraus werden lassen. Aber trotzdem das Erste, andere Menschen sind keine Missionsprojekte, sondern es ist die Liebe, von der ich mich anstecken soll. Die Liebe von Gott zu diesen Menschen, die mich motivieren soll, um Gott zu verkündigen. Wenn das Zweite, wie gehst du mit deinem Glauben um? Ich finde das ein mega schönes Bild, weil das ist so ein begeisterndes Kind, das so die Blätter aufwirft und einfach Freude hat an diesen Blättern. Wie gehst du mit deinem Glauben um? Ist dein Glaube halt so etwas, was zu dir gehört? Vielleicht bist du auch ein bisschen so aufgewachsen. Es ist halt so ein bisschen ein Teil von deinem Leben. Oder ist dein Glaube wirklich das, was christlicher Glaube eigentlich ist? Es ist ein Geschenk, ein Schatz. Es ist irgendwie auch alles, was zählt. Es ist Rettung. Und ich merke, dass mein Glaube immer wieder so in das Selbstverständliche, in so das Normale, so ein bisschen Teil von meinem Leben wird. Und ich muss mir immer wieder bewusst werden, oh nein, es ist nicht Teil von mir, es ist mein Ei und alles, meine ganze Identität, mein ganzes Sein. Und ich muss mir immer wieder bewusst werden, dass mein Glaube ein mega Geschenk ist. Es ist ein mega Geschenk können, in Jesus einen Retter zu haben, in ihm gegenüber zu haben, in Gott, den himmlischen Vater zu haben, im Heiligen Geist einen Tröster und einen Helfer zu haben. Ich sage meinen Kindern immer wieder, hey, du bist nie allein, Gott ist immer bei dir. Wir sehen ihn zwar nicht, aber wir können ihn spüren. In der Herz, da rein. Nein, das sage ich nicht meinen Kindern. Aber wenn ich mir dann bewusst werde, oder dann bewusst bin, dass der Glaube eben ein Geschenk ist, dass ich wirklich begeistert davon sein kann, dann ist es auch natürlicher, darüber zu reden, andere einzuladen. Ich habe da so etwas entdeckt. Ireos. Es ist mega fein. Ich liebe es. Ich nehme ein bisschen davon und bin gerade erfrischt und aufgeweckt. Und ich finde den Geschmack super. Es ist so ein bisschen herb, würzig, erfrischend. Es belebt, es schenkt Energie. Es gibt neue Kraft. Und es kostet fast nichts. Es ist mega günstig. Und es ist auch... Viele haben das und alle brauchen das irgendwie, aber das, was ich entdeckt habe, ist wirklich ganz speziell. Das ist wirklich einfach das Beste von all diesen Sachen, was es gibt. Das Erfrischendste. Und es gibt es an mega vielen Orten. Du kannst es einfach praktisch in jedem Ecke kannst es haben. Und was auch richtig cool ist, es hat ein Tier drauf. Und nicht irgendein Tier, sondern ein Lama. Willst du auch von dem? Klar, sehr gut. Ein Lama-Tee. Also, das ist jetzt vielleicht ein überspitztes Bild gesehen, aber meine Begeisterung ist vielleicht auch ein bisschen ironisch gesehen. Aber ich glaube, wieso ist es eigentlich so schwierig oder so kompliziert, über den Glauben zu reden? Wieso reden wir begeistert von irgendwelchen Sachen, die wir irgendwie einkaufen, die wir irgendwie toll finden, aber nicht über unseren Glauben? Wieso ist es dort irgendwie so komisch? Das frage ich mich manchmal. Bei mir selber, so oft. Und ich glaube, wir müssen wieder lernen, mit unserem Glauben umzugehen, wie er verdient hat, dass wir mit ihm umgehen. Nämlich so, dass wir begeistert von ihm erzählen, dass wir begeistert von diesem grossartigen Geschenk erzählen, wie das Mädchen da mit den Blättern. Einfach, weil wir Freude haben an unserem Glauben, weil wir überzeugt sind davon, was wir glauben. Und weil wir unsere Mitmenschen auch um uns herum so fest lieben. Und dann ist es, glaube ich, so, wie wir zu der Sardinienferie eingeladen haben. Es ist nicht verkrampft, es ist ganz natürlich. Wir haben mit unserer Begeisterung und weil wir unsere Freunde gerne haben, haben wir davon erzählt, hey, wir gehen dort an, haben die auch Lust, irgendwie den Sommer noch ein bisschen zu verlängern, haben die auch Lust, irgendwie dort auf dem Campingplatz zu sein mit anderen Leuten und haben die auch Lust, das und das zu machen. Es ist ganz natürlich gesehen, es ist ganz normal gesehen. Und ich glaube, wir können auch so lernen, wieder mehr so über unseren Glauben zu reden. Und ich glaube auch, das ist etwas, was meine Generation weniger gut kann als die jüngere Generation. Ich glaube, in meiner Generation ist es wirklich so gesehen, du bist irgendwie so ein bisschen dissed worden oder man hat sich so ein bisschen lustig gemacht über Gläubige oder über gerade vor allem Christen. Es ist so ein bisschen komisch, der geht in die Kirche. Das ist wahrscheinlich heute immer noch ein bisschen so, aber ich habe das Gefühl, man kann viel offener und natürlicher über seinen Glauben reden. Und ich glaube, das ist auch eine mega Chance. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das wirklich auch wieder, wo wir das viel besser wieder können, wo die Leute auch wieder viel offener sind. Genau. So wie das Mädchen. Ich möchte noch so 2 bis 3 so Spotlights machen auf kreative und unkomplizierte Art, wie wir Menschen einladen können, Teil von diesem Leben zu sein oder auch einfach in so eine Gemeinschaft hinein. Zum Beispiel ich und meine Frau haben so einen Hauskreis, der einfach auch offen ist für verschiedenste Leute. Die Hälfte etwa ist aus der Thomaskirche, aber die andere Hälfte sind eigentlich Leute, die in keiner Gemeinde sind, die auch vielleicht so ein bisschen suchend sind und nicht so recht wissen, wo sie sich befinden. Und ich finde es super, wenn wir so offene Gemeinschaften haben, wo Menschen mit Fragen und Zweifeln auch Platz haben. Und dann habe ich noch einfach so 2, 3 Sachen entdeckt, wie ich gerne mein Glauben weitergebe. Und ich glaube, es gibt eben für jeden irgendwie so 2, 3 Sachen, wo man wie auch ein bisschen herausfinden muss, hey, was entspricht eigentlich mir? Wo bin ich irgendwie so offen auch über mein Glauben zu reden? Genau. Also eins von dem ist zum Beispiel, dass ich mega gerne in einen Kaffee gehe und Kaffee trinke. Und ich mache das mega gerne sowieso. Und ich habe mir jetzt das ein bisschen zu Herzen genommen oder auch ein bisschen einen Auftrag von der Stadtmission, das zu machen. Und zwar darf ich wirklich die Leute dort ansprechen, die dort arbeiten und ihnen sagen, hey, oder auch mal fragen, hey, wie geht es dir so mit dem Geschäft, wie läuft das so? Und mega oft ist dann auch, nicht mega oft, aber vielleicht etwa in 2 von 10 Fällen oder so, entsteht wirklich auch ein mega tiefes Gespräch. Und in 1 von 10 Fällen entsteht auch ein Gespräch über den Glauben. Und das ist voll mein Ding, weil ich weiss, hey, look, ich fühle mich da mega wohl in so einer Umgebung. Es kostet mich fast nichts, so jemanden anzusprechen und einfach zu fragen, hey, wie geht es dir so? Wie läuft dein Geschäft? Es ist etwas, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist genau das, was Gott für mich hat, wo Gott mir haben will, wo ich irgendwie soll ein Licht sein, wo ich soll einladen. Und genau das bin ich überzeugt, gibt es für jeden von uns. So einen Ort, wo wir wie wissen, hey, das ist voll mein Ding. Da kann ich wirklich Leute einladen. Da kann ich wirklich mit Leuten ins Gespräch kommen, über mein Glauben. Und es ist ganz normal, als wäre es das Normalste auf der Welt. Ich möchte dich ermutigen, auch herauszufinden, was dir entspricht. Wo dich Gott reinruft. In welche Nachfolge? Oder in welchen Bereich? In welches Samaria? In welches Judäa? Und als letzter Punkt, ich glaube, einladen hat nicht nur mit dem zu tun, dass wir Menschen irgendwie über den Glauben reden und sie irgendwie einladen zu Sachen, sondern ich glaube, es ist eine Haltung, eine grundsätzliche Haltung. Wie gehe ich zum Beispiel mit Menschen um, die ab und zu, vielleicht sogar das erste Mal im SOS sind, im OG sind? Wie gehe ich mit Neuen um? Bin ich selber einladend? Gehe ich auf andere zu, die ich jetzt nicht kenne, die ich jetzt nicht zu meinen besten Freunden zähle? Lade ich vielleicht auch mal Leute in meine Kleingruppe ein? Und ich fände es mega schön, wenn wir im OG auch so einen Ort haben, wo jemand reinkommt und sich wohlfühlt, willkommen fühlt. Und ich glaube, das ist nicht etwas, was wir irgendwie als OG-Team oder als Mitarbeitende können machen, sondern ich glaube, das braucht wie jeder von uns. Ich fände es mega schön, wenn wir so eine Gemeinschaft sind, so eine Liebe sind, wo eben dynamisch ist, wo wächst, wo einladend ist, wo neue Glieder aufnimmt. Dann haben wir halt 3 Bauchspeicheldrüsen. Das ist doch schön. Haben wir halt irgendwie, keine Ahnung, 2 Herzen. Lasst uns so eine Gemeinschaft sein oder lasst uns so Gemeinschaftsort bauen, wo wir wirklich offen sind, wo wir wirklich einladend sind für neue Leute. Ich möchte noch zum Abschluss beten und dann werden wir in eine Worship-Zeit kommen und in dieser Zeit gibt es da eine ein Gebetsangebot. Zara ist mega gern für euch da und betet dort für euch. Und genau, ihr Band, ihr könnt schon sonst langsam führen kommen. Dann bete ich noch. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. dass du, Gott, uns allen das Geschenk gemacht hast. Dass du, Gott, selber klein geworden bist, selber Mensch geworden bist. Dass du, Gott, selber ans Kreuz bist. Alles auf dich genommen hast. Dass du, Gott, selber den Tod besiegt hast. Und dass du, Gott, selber uns einladest, mit dir zusammen unterwegs zu sein, mit dir zusammen Gemeinschaft zu haben. Und Jesus, ich bitte dich, du siehst, dass wir, ja, du siehst, in welchem Umfeld wir uns bewegen, was unser Jerusalem ist, was unser Judäa, unser Samaria ist, wo unsere kleine Welt ist. Und du siehst auch die Menschen, die du uns aufs Herz legen möchtest, wo du sagst, hey, schau, die Person, die ist doch jetzt gerade so am Ende oder die ist in so einer Situation, die so schwierig ist. Ich möchte dieser Person begegnen. Oder die Person, ja, ich glaube, hilft uns einfach immer wieder, unseren Glauben auch so zu sehen, wie er ist, dass er einfach ein mega Geschenk ist. Und dass wir begeistert davon dürfen sein und allen anderen Leuten davon können erzählen. Weil wir so begeistert davon sind. Weil wir so überzeugt davon sind, was das für eine Kraft ist, so einen Glauben zu haben. Was das für ein Geschenk ist. Mit dir unterwegs zu sein, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte, dass du uns erfüllst, dass du jetzt gerade in diesem Moment auf uns kommst und dass wir dürfen Menschen auch im Kopf haben, wo du uns auch jetzt, ja, wo du uns jetzt auch Eindrücke schenkst, dass wir wirklich jede Einzelne da innen darf wissen, dort möchte ich einmal einen mutigen Schritt machen nächste Woche. Die Person möchte ich vielleicht mal ansprechen. Dort möchte ich mal einen Glaubensschritt machen. Dort möchte ich ganz bewusst das Licht sein. Dort möchte ich Verkündiger sein, Verkündigerin von dem Evangelium. Danke, Heiliger Geist, dass du uns so Menschen jetzt schenkst und dass du uns aufzeigst, wo du uns möchtest haben. Dass du uns führst und leitest. Amen.